Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von GEM Solutions, tauchen wir ein in die GIN-Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist die 45. Folge und wir widmen uns dem Thema Fundraising in Singapur. Bei uns zu Gast ist Tobias Bauer und er erklärt uns heute, wann es sinnvoll ist, Investorinnen oder Investoren in Singapur an Bord zu holen und worauf man dabei achten muss.
Genau, Lisa, ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema, gerade wenn man als Startup internationalisieren und wachsen möchte. Und Tobias kennt sich ja in diesem Bereich super aus. Er selbst ist Head of Partnerships beim Blockchain Founders Fund Scalex Ventures, einem Early-Stage Tech VC Fund mit Sitz in Singapur. Zudem ist er auch Startup-Mentor für APX, Plug and Play, Numa New York, Alchemist Accelerator und ein Venture-Partner von Republic. Darüber hinaus war er auch als Business Development Manager und Investor Relations Manager in Kambodscha tätig und unterstützte das Fintech-Startup Click mit dem Fundraising-Prozess.
Und Tobias war oder ist auch im Investment-Team von einem unserer GIN-Partner, nämlich China Accelerator. Das ist ein globaler Elite-Accelerator von einem der größten Venture-Capital-Fonds in China, SUSV, die ein Volumen von über 850 Millionen betreuen. Tobias hat in 9 verschiedenen Ländern insgesamt und in 15 Städten gelebt und spricht fließend Mandarin, Deutsch und Englisch. Wir sind gespannt auf seine Expertentipps. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Tobias.
Hallo, lieber Tobias. Freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Bevor wir reinstarten ins Thema Fundraising in Singapur und wie man es am besten macht, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vorstellen, bitte?
Absolut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, über das Thema zu sprechen und vielleicht ganz kurz eine Einleitung zu geben. Ich habe jetzt die letzten 5,5 Jahre in Asien gelebt und war hauptsächlich in China für die ersten 2,5 Jahre und dann 2 Jahre in Singapur und habe in Singapur im Venture Capital gearbeitet. Also wir sind ein Early Stage Fund, in Seed und Series A investiert. Zwar global, aber ich fokussiere mich hauptsächlich auf Asien aus Singapur raus und dann halt die umliegenden Märkte. Und bin auch noch involviert in andere Mentoring und Venture-Partner für andere Funds, zum Beispiel für Plug and Play, die ja auch in Asien sehr aktiv sind. Zwar machen sie kleinere Investments, aber halt dafür vermehrt. Habe mich da auf erneuerbare Technologien, vor allem auch im Blockchain, AI, aber auch normale SaaS-Businesses, B2B fokussiert und haben schon diverse Fundraises in Singapur begleitet, sowohl für Unternehmen, die in Singapur gestartet sind, aber auch für Unternehmen, die zum Beispiel aus umliegenden Ländern in Singapur dann raisen wollten. Und deswegen hoffentlich kann ich ja einige interessante Fakten heute beitragen.
Ganz bestimmt. Danke, Tobias, für die kurze Einführung. Dann Gerne. Schlage ich vor, steigen wir auch direkt ins Thema ein. Es geht immer um Fundraising. Und da vielleicht meine erste Frage: Wann ist es denn sinnvoll, in Singapur Investorinnen und Investoren an Bord zu holen?
Absolut, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das macht natürlich auch nicht immer Sinn. Also vor allem, wenn man jetzt überlegt, man ist ein europäisches Unternehmen oder europäisches Startup, sagen wir gerade aus Österreich oder Deutschland oder aus diesem Bereich, da muss man natürlich schon verstehen, dass Singapur und Südostasien also schon ein sehr competitive Market ist. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Competitors, vor allem, wenn man jetzt in den Consumer-Bereich schaut, wenn man in Fintech schaut, auch Healthtech und Edtech, also diese ganzen, ich sage mal, erneuerbaren Sektoren sind schon sehr umkämpft. Da kommt auch viel Konkurrenz aus Indien und aus China natürlich, die alle versuchen, in diesen Markt einzubrechen. und die natürlich auch alle fundraisen wollen in Asien. Und dadurch, dass halt sehr, sehr viele Investoren in Singapur sitzen, also in Summe gibt es ja wirklich diverse Landscape, VCs, Inkubatoren, Accelerators und auch Corporate Venture Capital Fund, also zumindest 150 VCs, die in Singapur sind, muss man natürlich schon ganz klar verteidigen können, warum man jetzt nach Southeast Asia oder Singapur expandieren will und warum es vor allem auch Sinn macht. Und dann macht es meiner Meinung nach absolut Sinn, dass man in Singapur den ersten Schritt macht, einfach weil man aufgrund von Regulatorien und auch vom Support vom Government unglaublich viel Unterstützung bekommt, um in den Markt reinzugehen. Man kann hier zum Beispiel sein Unternehmen 100% ausländisch ownen und kann trotzdem fast von allen Government Support hier wirklich Unterstützung bekommen. Und das ist schon, funktioniert zum Beispiel in Indonesien und Malaysia nicht. Da muss man fast immer einen anderen Investoren haben oder zumindest einen Eigentümer, der wirklich local ist, der aus Malaysia kommt und dich dann sozusagen unterstützt, dein Unternehmen aufzumachen. Und da hat Singapur schon sehr, sehr tolerante, sagen wir, Gesetze und Regulatorien, um das zu ermöglichen. Und da muss man natürlich den Investoren ganz klar zeigen, was habe ich für einen Benefit, was habe ich für einen Erfolg, den ich nach Asien bringen kann, den aber jetzt hier auch kein Wettbewerber hat. Und da muss man dann schon sagen, dass es jetzt man nicht von heute auf morgen nach Asien expandieren kann. Also es sollte natürlich schon absolut geplant sein. Man muss schon auch den Markt verstehen hier. Man muss sich überlegen, reicht mir nur Singapur? Ja, weil Singapur hat ja im Prinzip nur, sagen wir mal, 5 Millionen Menschen. Klar, es ist ein hohes GDP per Capita, was natürlich viel Konsum ermöglicht. Und du hast auch viel Consumer Spending in Singapur. Aber ist ja in Singapur noch kein Unicorn geworden, weil sie nur in Singapur waren. Also die meisten sind ja sofort aus Singapur raus, als sie ihre Lösung oder als ihr Produkt oder Service dann sozusagen geprototyped haben. Und dann haben sie gesehen, okay, es funktioniert, und sind dann in ähnliche Märkte, vor allem eben in die großen Städte gegangen, um das Ganze auszurollen. Und dieses gleiche Mindset braucht meiner Meinung nach auch ein Startup, wenn es jetzt von Österreich oder Deutschland kommt, die dann ganz klar sagen müssen, okay, wir wollen uns jetzt vermehrt auf Asien konzentrieren, wegen Grund A, B, C, und verstehen den Markt. Wir können wirklich Mehrwert bringen und dann sozusagen in Singapur starten und dann langsam ausrollen. Mhm.
Vielen, vielen Dank, Tobias. Da sind ganz, ganz viele Tipps gefallen oder sehr, sehr viele wichtige Komponenten schon gefallen. Du hast auch angesprochen, Singapur auf jeden Fall Gateway to Southeast Asia. Also das ist zumindest auch zu berücksichtigen. Und du hast auch schon angesprochen, dass man das durchaus rechtfertigen muss, warum gerade in Singapur und bis schon in die Regierung, also zu den Regierungsunterstützungen gegangen. Können wir vielleicht hier gleich ansetzen, was Public Funding betrifft?
Ja.
Ja, bitte.
Ich meine, Public Funding ist in Singapur wirklich sehr, sehr präsent. Und man darf meiner Meinung nach auch die Regierung nicht irgendwie als, ich sag mal, Gegner oder Hürde sehen, nach Singapur reinzukommen. Man hat ja oft immer diese ein bisschen voreingenommen, ja, in Singapur ist alles sehr, sehr kontrolliert und so weiter und so fort, aber Singapur macht auch sehr, sehr viel Positives. Ja, vor allem, wenn man jetzt auch als Investoren sich zum Beispiel spricht, es gibt sehr, sehr viele Bestimmungen, die es einfacher machen, zum Beispiel einen Fund in Singapur aufzusetzen, und deswegen hat man auch sehr, sehr viel Kapital in Singapur. Und viel läuft auch aus Hongkong ab, um dann halt in Singapur aktiv zu werden, vor allem was Family Offices angeht. Also es kommt noch eine ganz andere Investorenkategorie dazu, die man vielleicht aus Deutschland so gar nicht in Erwägung ziehen würde, die aber trotzdem wahnsinnig aktiv im Venture Capital ist und es gar nicht unbedingt der typische Venture Capital Fund dann mehr ist, sondern eben auch Richtung Angels geht und so weiter. Und Singapore Government schafft es hier, eine ganz, ganz gute, ich sag mal, Landschaft zu kreieren, die in fast alle Bereiche in der Gesellschaft geht. Also es gibt sowohl von der Universitätsseite viel Unterstützung, wie fast jede Universität, auch an der ich zum Beispiel damals studiert habe, an der National University of Singapore, was so die Flagship-Universität von Singapur ist, haben ihre eigenen Accelerators zum Beispiel, ihre eigenen Inkubatoren. Die arbeiten sehr stark mit dem Startup-Ökosystem zusammen und haben auch Programme, wo sie Unternehmen helfen, einfach fit for fundraising, nennt sich das. Und es ist natürlich nicht nur für die NUS, sondern auch für die anderen Unternehmen. Dann zusätzlich hat natürlich Government Singapore auch einen riesigen großen Fund, der nennt sich Temasek, die in alle möglichen Stages investieren. Also von ganz Anfang Seed bis wirklich Growth Stage und investieren zusammen mit Softbank und haben wirklich sehr, sehr große Ticket Sizes. Also vor allem, wenn Unternehmen dann, ich sag mal, schon mehr mature sind und dann in den asiatischen Raum brechen wollen, gibt es auch größere Player, die da mitspielen können. Aber natürlich gibt es auch viele Grants und Funding für eben 100% local-owned und 100% foreign-owned Companies. Zum Beispiel gibt es das Startup Singapore Equity Program, nennt sich das. Da investiert wirklich die Regierung zusammen mit einem unabhängigen dritten Venture Capital Fund. Und Ticket Size ist zum Beispiel auch bis zu 1 Million. Und also da kann wirklich bis zu Series A wirklich gut gefundet werden. Natürlich muss man sich da bewerben dafür. Und es ist schon auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Aber es gibt unglaublich viel Unterstützung vom Singapur-Staat. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist und auch ein wirkliches Thema ist, ist Talent, also Hiring in Südostasien. Vor allem, wenn man die Landscape nicht so gut kennt und noch keine wirkliche Reputation hat, ist es natürlich schwierig, gute Mitarbeiter zu bekommen. Da unterstützt die Regierung in Singapur auch. Das nennt sie das Career Trial Program. Da übernimmt die Regierung in Singapur den kompletten Lohn für eine bestimmte Zeit, indem man sozusagen die Mitarbeiter testen kann. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man die jetzt sozusagen einstellen will. Also es ist nur für Singaporeans. Also wenn du Einheimische musst du einstellen, weil du hast eine gewisse Quota in Singapur. Du kannst jetzt nicht ein komplettes Team einfach aus Deutschland oder Österreich mitbringen. Du musst schon auch natürlich dann Local Talent anstellen. Aber Singapur unterstützt dich da und zahlt die Löhne für einen gewissen Zeitraum, dass du dich gut einfinden kannst. Aber ist auch sehr divers, um noch eins zu nennen, was vielleicht interessant ist, wenn man vielleicht im Social Enterprise Stadium steckt. Da gibt es Venture for Good. Wenn man ein Social Enterprise ist und Funding braucht, kriegt man auch bis zu 300.000 Sing-Dollar an Support. Ja, wenn man sich die Government, also die Regierungswebseite durchsieht, gibt es da wirklich 20, 30 verschiedene Programme und auch Tax Incentives, wenn man nach Singapur kommt. Also Singapur will wirklich so das neue Silicon Valley aus Asien werden sozusagen und möglichst viele Talente aus der ganzen Welt anzuziehen, um in Singapur eben groß zu werden und dann eben zu expandieren.
Super, ich glaube, da hast du jetzt einen ganzen Regenbogen an verschiedenen Services aufgezählt und, glaube ich, relativ gut herausgearbeitet, welche diversen Aktivitäten da auch die singapurische Regierung setzt. Super, super spannend. Für unsere Startups vielleicht auch so ganz eine praktische Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Gut, wie beginne ich jetzt auch mit dem Erstkontakt vor Ort? Also wenn ich jetzt ein österreichisches, deutsches, Schweizer Startup bin, wie komme ich da an die Grants ran? Gibt es da Webseiten? Wie funktioniert das im Detail? Hast du da ein bisschen Einblick?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt mehrere Wege, wie man das machen kann. Ich bin immer ganz überrascht, wie gut Singapur wirklich die Informationen zur Verfügung stellt. Also wenn man nur mal wirklich in Google eingibt, ganz basic, so der erste Search sozusagen, Government Funding Singapore, dann kommt man sofort auf die Seite von Enterprise Singapore, wo wirklich alles aufgelistet wird mit den relevanten Links zu den Bewerbungsformularen und so weiter und so fort. Also das geht relativ schnell und ist auch meiner Meinung nach ein recht guter Übersicht. Also man muss natürlich schon ein bisschen Zeit investieren, sich das durchzulesen und schauen, ob man sich da bewerben kann und was die Voraussetzungen sind. Weil manchmal geht es zum Beispiel nur für Unternehmen, die Pre-Revenue sind oder nicht mehr als irgendwie 5 Millionen Dollar geraced haben und so weiter und so fort. Da muss man sich schon ein bisschen einfinden, aber da gibt es wirklich sehr, sehr gute Übersicht-Webseiten. Aber ich finde immer, bevor man sich dann wirklich schon auf die Angebote in Singapur sozusagen stürzen will, muss man als Startup schon ganz genau definieren, was will ich eigentlich? Also wo brauche ich Unterstützung und was ist mein Ziel? Weil wenn ich mir einen Investoren an Bord hole, und das kann jetzt ein Singapore Government sein, das kann jetzt aber auch ein normaler Venture Capital Fund sein oder ein Angel oder ein Angel Network oder auch ein Family Office, wie wir vorhin festgestellt haben, die sitzen an meinem Board. Also ich nenne es immer, das ist wie eine Heirat mit einem Ablaufdatum. Weil die sitzen an deinem Board und die haben wahrscheinlich ein Voting Right und diverse andere Terms, die sie mit dir abschließen, vor allem wenn sie Lead-Investoren sind. Und man muss sich dann schon genau überlegen, was will ich von dem Investoren haben. Aber in der Regel geht es mittlerweile weg von einfach nur Capital, sondern Netzwerk ist vor allem als ausländisches Unternehmen unglaublich wichtig in Singapur, dass man von dem Fund auch gewisserweise Netzwerk, Introductions bekommt zu anderen Klienten oder vielleicht zu anderen Venture Capital Funds und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach mal wirklich zusammensetzt beim Team und sagt, okay, was will ich für einen Investoren an Bord haben und dann dementsprechend die Suche startet. Ja, dann ist man nicht über also nicht wirklich überwältigt mit 1000 Angeboten von 150 verschiedenen Venture Capital Funds, sondern man kann es schon einigermaßen zusammenstauchen sozusagen, und dann ist der Anfang natürlich viel, viel leichter. Vielleicht noch zwei Sachen, die wichtig sind und vor allem uns auch sehr geholfen haben. Singapur hat sehr viele Events, Fintech Festival, South Summit, Singapore Unicorn, Pitch Competition. Das sind alles Sachen, wo man sich als Startup sehr gut bewerben kann. Ja, und da haben wir immer einen großen Anteil an ausländischen Unternehmen oder Startups. Und ich bin bei fast allen meistens immer auch als Judge dabei. Und auch alle anderen Judges sind irgendwie Leute, die im Venture Capital Bereich zu tun haben. Und da hast du natürlich dann schon einen ganz anderen Lead. Ja, wenn ich jetzt auf LinkedIn irgendwelche Investoren anschreibe, das funktioniert zwar auch manchmal, aber natürlich, wenn ich da dabei bin und schon mal pitchen kann und habe irgendwie 40 Investoren aus Singapur im Call, dann kann ich halt nochmal eine ganz andere Verbindung aufbauen. Ja, und wenn jemand interessiert ist, dann werden die auch dir schreiben. Ja, wenn du hast dann meistens immer so die Möglichkeit, dass du deine Kontaktdaten da lässt. Und dann haben wir auch ganz oft schon Unternehmen außerhalb von Singapur angeschrieben und gemeint, hey, sehr guter Pitch, lass doch mal an den Call springen und das irgendwie nochmal diskutieren. Also da muss man schon ein bisschen kreativ sein, weil es eben sehr, sehr viele Unternehmen in Singapur gibt, die alle nach Funding suchen. Und da wartet man natürlich jetzt nicht unbedingt auf ein österreichisches oder deutsches Unternehmen, sondern da muss man halt irgendwie schon versuchen, in den Markt einzubrechen und sich Gedanken machen, wie kann ich am besten das Auge auf mich ziehen sozusagen.
Aber sehr spannende Insider-Info auch, dass man Investoren, Investorinnen und VCs auch im Ökosystem direkt bei Events sehr oft antreffen kann. Und gerade bei Pitch-Events, wenn sie in der Jury sitzen, ist das natürlich hier auch eine sehr gute Möglichkeit, den ersten Kontakt aufzubauen.
Ja, und vor allem jetzt, wo alles online ist, ist natürlich sehr, sehr einfach, überall dabei zu sein.
Ja, und auch mitzumachen, das stimmt.
Genau. Meistens sind die wirklich sehr, sehr happy, wenn man sich da bewirbt bei solchen Competitions. Also klar gibt es da natürlich wieder Vorgaben meistens, aber wenn man in diese Vorgabe fällt und ein gutes Unternehmen hat mit einem guten Grund, warum man nach Asien will, dann hat man wirklich eine sehr, sehr gute Chance, um da dabei zu sein. Und dann kann man da schon ins Ökosystem sozusagen ein bisschen einbrechen und einen Fuß in der Tür haben, was natürlich sehr, sehr, was einfach einfacher macht, ja, in jeglichem Hinblick dann später auch in Singapur zu sein oder auch durch den Fundraising-Prozess zu beschleunigen.
Du bist ja auch sehr aktiv und involviert eben im Ökosystem. Vielleicht hier auch noch als kurze Info an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir erstens alle Informationen auch in die Podcast-Beschreibung reingeben und gerade so Singapur-Startup-Wettbewerbe, Pitch-Competitions und Programme findet ihr auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Also wenn ihr da mal vorbeischaut, um euch und den nächsten Pitch-Contest dann nicht zu verpassen. Tobias, vielleicht noch, um das Fundraising-Thema ein bisschen kurz abzuschließen, gibt es etwas, worauf man beim Raisen tatsächlich achten muss? Oder gibt es etwas, was man vermeiden sollte? Also vielleicht noch so ein paar Do's and Don'ts.
Absolut. Ich glaube, die Community in Singapur ist sehr, sehr klein. Also man kennt sich untereinander, man trifft sich beim Bier nach dem Arbeiten bei den 4, 5 Locations. Also man redet sehr schnell und man weiß auch sehr, sehr schnell, wer nach Singapur rein will. Und vor allem gibt es dann so Startups, die halt jeden einzelnen Investoren in Singapur anschreiben, ja, oder eine E-Mail schicken oder LinkedIn-Messages senden. Das Problem ist nur, das gibt ganz schnell dieses Bild, dass man sich nicht wirklich mit dem Ökosystem beschäftigt. Weil wenn ich natürlich als Seed-Startup einen Series-B-Investoren anschreibe oder als Fintech-Startup einen Investoren anschreibt, der nur in Indonesien in E-Commerce investiert, dann hat es natürlich für mich so das Gedanke, dass sich das Startup nicht wirklich auskennt und einfach nur sehr verzweifelt ist, jetzt irgendwie Funding zu bekommen, was es dann in gewisser Weise schon uninteressant macht oder halt du dich sozusagen angreifbar machst für schlechtere Terms, niedrigere Valuations und so weiter, weil du dich halt eben so, vulnerable zeigst. Und wie gesagt, das kommt raus, vor allem wenn man mehr als 10, 15 Leute anschreibt und dann wird darüber gesprochen. Und deswegen wirklich, schaut euch die Investoren an, die ihr anspricht. Ja, wenn man auf die Webseite geht, dann kriegt man einfach in 5 Minuten raus, auf was der Scope liegt, wie groß die Ticket Size ist, ob sie in ausländische Unternehmen investieren und ob die eine Form haben, die man ausfüllen muss oder ob man eine E-Mail senden muss oder wie man am besten halt die kontaktieren kann. Und so würde ich auch vorgehen. Und zusätzlich kann man seine Chancen wirklich drastisch erhöhen, wenn man zum Beispiel einfach das Logo von einem Venture Capital Fund, klingt jetzt sehr, sehr No-Brainer-mäßig, aber es ist wirklich, machen fast niemand. Wenn ich da schon mein Pitch-Deck an B-Capital schicke, ja, größerer US-Investor, der auch sehr aktiv in Singapur und Asien ist, wenn ich das Logo einfach vorne drauf tue von B-Capital, dann schaut es schon so aus, hätte ich mir wirklich Gedanken gemacht und nochmal irgendwie den Personal Touch dazu gegeben, und das macht wirklich, erhöht deine Chancen sehr, dass man das Deck aufmacht und wirklich genau durchschaut. Mhm. Also umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr erhöht man die Chancen. Ja, weil wir kriegen teilweise über 1.000, 1.500 Requests, und ich kriege am Tag wahrscheinlich 10 von irgendwelchen Startups über LinkedIn, die mir irgendwie ein Deck schicken. Und teilweise haben sie dann meinen Namen falsch geschrieben oder teilweise haben sie Rechtschreibfehler und sowas. Und dann auf die Summe muss ich natürlich dann auch Prioritäten setzen. Ja, und es wird natürlich bei größeren Funds dann noch viel extremer sein, weil jeder schreibt Sequoia an und jeder schreibt B-Capital an, weil es einfach die Großen sind, die man sofort kennt. Und dann muss man natürlich da umso mehr rausstechen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen das Mindset wegbekommen. Asien ist nicht mehr so dieses Land, was man einfach schnell erobern kann, ne? Was eh noch zurückgeblieben ist, wo man sich freut, wenn man ein Startup bekommt. Es ist wirklich sehr kompetitiv hier. Es gibt Tausende von Startups, es gibt Hunderte von Investoren. Es gibt Unicorns in Singapur und in Asien. Also man wartet dann nicht mehr unbedingt jetzt auf das deutsche oder österreichische Startup, also man muss sich da so wirklich anstrengen, um da Fuß zu fassen. Und wenn man das macht, hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, weil dann sticht man extrem schnell raus. Mhm. Was aber nicht macht, sticht man aber auch schnell raus, und zwar ins Negative, und dann spricht sich sehr schnell in der Gemeinde oder halt in der Landscape rum.
Ich glaube, ganz ein wichtiges Thema, also zwei wichtige Themen, die ich nochmal ein bisschen herausschälen will für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das eine ist, keiner wartet auf euch. Das ist auch etwas, was glaube ich, dieser Mindset-Change ist hoffentlich schon angekommen. Nicht immer, wenn wir mit unseren Startups und jungen Unternehmerinnen sprechen. Bitte hört's, wenn der Tobias euch das sagt, bitte glaubt es. Es ist unglaublich kompetitiv, nicht nur in Singapur, sondern in Gesamtasien. Und der zweite Punkt, den du sagst, seid gut vorbereitet und schickt nicht irgendwas ab. Ja, das sehen wir halt auch immer öfters, dass da gerade auch in Kontakt mit möglichen Partnern oder strategischen Partnern, dass da noch immer sehr viel geschlampt wird. Und ich glaube, da tut man sich einfach nichts Gutes damit, nicht? Also wenn Asien zur strategischen Ausrichtung eines Unternehmens gehört, dann muss man auch die Zeit und auch die Präzision dafür aufwenden, dass da dann keine Rechtschreibfehler drin sind oder dass dein Name falsch geschrieben wurde, ne? Super, super wichtige Punkte.
Ja. Ja, wie gesagt, Asien ist nicht ein Markt, den man von heute auf morgen oder im Vorbeigehen schnell erobern kann, sondern das muss wirklich eine strategische Ausrichtung sein mit einem ganz klaren Ziel, in welche Märkte will ich gehen, macht Sinn für mich nach Singapur oder nach Indonesien. Und das muss ich natürlich auch so dem Investoren dann im Pitch-Deck verkaufen. Ja, und wie schaffe ich es, von nichts sozusagen dann Partner zu bekommen oder Kunden zu akquirieren mit normalen und gut profitablen Unit Economics? Wie schaffe ich es, meine Customer Acquisition Costs niedrig zu halten, obwohl ich vielleicht noch nicht so ein Netzwerk habe und nicht so integriert bin? Mhm. Also das muss alles ganz klar rauskommen im Pitch Deck und in den Gesprächen, die man dann in weiterer Folge mit Investoren hat, um eben zu zeigen, hey, ja, das ist wirklich, it's replicable, right? Also wenn ich aus Österreich komme und bin nach Deutschland gegangen, dann habe ich in gewisser Weise auch einen neuen Markt sozusagen eingenommen. Und ist dieses Konzept auch umsetzbar, wenn ich zum Beispiel von Singapur nach Malaysia gehe oder von Österreich nach Singapur gehe? Oder muss ich ganz andere Sachen machen? Und da muss ich halt wirklich dann verstehen, was sind die Unterschiede? Wie kann ich, wen muss ich hier ansprechen? Wer eignet sich für mich? Habe ich die gleiche Kundenprofil, als ich zum Beispiel jetzt in Österreich oder Deutschland habe? Und das muss alles rauskommen. Und wenn man das wirklich schafft, dann hat man extrem gute Chancen, ja, weil dann zeigt, dass man sich auskennt. Und dann sehe ich immer, und das sind auch alle Unternehmen, die es geschafft haben, haben das meistens wirklich so super gemacht, und dann hat man wirklich sehr gute Chancen, da gutes Funding zu bekommen von wirklich gut und High-Quality-Investoren.
Mm. Research, 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 kann ich da noch sagen. Das ist auch eines der, genau, der wichtigsten Dinge. Desk Research und andere Netzwerke anzuzapfen. Vorher.
Noch ein Punkt vielleicht. Natürlich kann man auch auf sagen wir Beratern zurückgreifen, aber da ist dann immer die Frage, hat man genügend Kapital, in welcher Stage ist man? Es gibt natürlich auch einen Haufen. Ich rede jetzt nicht von McKinsey und BCG, sondern ich rede jetzt irgendwie auch von kleineren Netzwerken, die ich auf LinkedIn auch sehr, sehr oft angeboten, die dann helfen, Mitarbeiter zu bekommen oder Fundraising zu bekommen und da halt auch Research machen. Es gibt viel, was vielleicht nicht so ganz legitim ist oder vielleicht auch eher nicht so wirklich helpful ist, und da auch, wie gesagt, Research, andere Fragen, ob die das schon mal genutzt haben. Kann man auch immer wieder Venture Capital Investoren fragen, ob das was Legitimes ist oder nicht. Also da auch immer ein bisschen aufpassen, da ist auch sehr, sehr viel Scam unterwegs, vor allem auch in anderen Ländern, ja, nicht nur in Singapur.
Perfekt, Lisa. Was haben wir noch? Wir haben noch so viele Fragen.
Ja, aber es ist so spannend und es sind schon so wertvolle Insights sind gefallen.
Also heute wird auf jeden Fall für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder längere Folge. Das kann ich jetzt schon sagen.
macht euch jetzt schon bereit. Tobias, jetzt haben wir uns darauf konzentriert, worauf die Startups achten müssen, wie die Startups in Kontakt treten. Aber jetzt wollen wir noch von dir wissen, wer sind denn die Investoren? Wie ist die VC-Angels-Investor-Szene in Singapur? Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, welche Investment-Player es hier gibt?
Absolut, ja. Also ich würde sagen, allgemein, die Investment-Landscape ist wirklich sehr divers in Singapur. Ja, vor allem auch in Südostasien. Also in Singapur alleine gibt es ja, ich glaube, 100 Accelerator, die sowohl von Universitäten sind, als auch vom Government, aber auch natürlich die großen, die man kennt, wie irgendwie Entrepreneur First oder Antler. Es gibt auch einen German Accelerator, wenn mich nicht irre, die da relativ aktiv sind. Es gibt über 150 Venture Capital Funds, die in Singapur ansässig sind. Und es gibt, was man auch nicht unterschätzen sollte, meiner Meinung nach, diese Corporate Venture Capital Funds. Die haben zwar in letzter Zeit, werden die immer so ein bisschen belächelt, aber die werden auch besser, ja, die werden auch interessanter und vor allem können die sehr, sehr viel Mehrwert bringen in terms of Customer Acquisition und Introductions to Customers. Und natürlich auch sehr gut Follow-on-Funding geben, wenn man dann mitwächst, ja, weil natürlich ein Corporate oft ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat als ein Accelerator oder ein kleinerer Venture Capital Fund, die vielleicht nur Seed bis Series A begleiten können, hat natürlich ein Corporate Venture Capital schon auch immer eine ganz gute, guten Beigeschmack. Also nur, um das mal nicht ganz zu vergessen, dass es sowas auch gibt und eigentlich wirklich sehr relevant ist in Singapur. Man sieht auch immer mehr, dass Investoren oder halt, sagen wir mal, Foreign VCs nach Singapur kommen. Also Squarepeg hat vor kurzem, also Squarepeg Capital ist ein australischer Venture Capital Fund, der vor kurzem ein Office in Singapur aufgemacht hat. Auch sehr, sehr aktiv mittlerweile. B-Capital aus USA, der auch nach Singapur gekommen ist, und natürlich Sequoia und alle die Großen, die man aus USA kennt, sind auch sehr aktiv in Asien. Es gibt eine wirklich interessante Seite vom Singapore Government, das heißt mapofthemoney.com, also Map wie eine Landkarte, of the money. Und da werden alle, die kann ich euch gerne mal schicken, dann könnt ihr sie vielleicht in die Beschreibung mit reingeben. Aber da sieht man, ich glaube in Summe sind es irgendwie 80 Venture Capital Funds, die von Größe der Ticket Size geordnet werden. Und dann sieht man von allen, wie groß eben Ticket Size ist und ab wann sie anfangen zu investieren. Das ist jetzt Series A, Series B oder Seed. Und dann werden die sozusagen aufgelistet. Und das kann wirklich hilfreich sein, weil man sich dann halt einfach genau die raussuchen kann, die man jetzt braucht zum Beispiel. Und da muss man natürlich im zweiten Schritt schauen, investieren die in mein Unternehmen, in meine Industrie, in mein Vertical und so weiter und so fort. Aber das hilft ja schon mal ganz gut. Und da ist es wirklich von irgendwie, ja, Siavi Advent, was die irgendwie bei, ich glaube 10 oder 12 Millionen Ticket Size anfangen, bis hin zu mehr 500 Startups zum Beispiel oder noch kleinere, die dann ab, sagen wir mal, 50.000 Singapore-Dollar worth of funding anfangen. Und dann gibt's halt wirklich die ganze Rubrik dazwischen.
Super spannend.
Vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt, der immer wichtiger wird. Es gibt auch viele Unternehmen oder VCs, die in Indonesia zum Beispiel sind, aber auch in Singapur investieren und dich dann sozusagen nach Indonesia rübertragen wollen. Also das darf man auch nicht vergessen, dass man vielleicht, wenn man sagen wir mal, langfristig sich im indonesischen Markt findet, aber jetzt in Singapur anfangen will, aber die Vision hat, weiter nach Asien zu expandieren, was eigentlich jeder haben sollte, außer man ist wirklich sehr, sehr niche-orientiert in Singapur, dann kann man auch über die Grenzen von Singapur hinwegschauen. Und sich da auch mal umschauen, was es in Indonesia, Malaysia und Thailand für Investoren gibt.
Super, super spannend. Also wir packen Map of the Money auf jeden Fall auch rein in unsere Podcast-Beschreibung. Und danke für den super Überblick. Jetzt hast du schon gesprochen über die üblichen Ticket-Sizes. Gibt es da sonst noch irgendwas? Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, kriegt man von 15.000 bis 5 Millionen. Kommt drauf an, was man sucht. Aber im Grunde findet man alles, wenn man wenn man sich anstrengt, wenn man sich gut vorbereitet und wenn man seinen Mehrwert auch den Investoren darlegen kann. Also natürlich kein Fixrezept, dass es erfolgreich wird, aber grundsätzlich das Funding ist da in Singapur. Gibt es sonst noch was, was du so sagen würdest bezüglich Later Stage Investments und Ticket Sizes, was wir noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen könnten?
Also war ja so in Asien für lange Zeit, dass es so dieses Series B und Series C Gap gibt oder gegeben hat. Weil sehr, sehr viel war im Seed- und Series A-Bereich und etwas weniger dann im BC, aber dann Series D Plus wurde dann auch wieder ganz gut abgedeckt, vor allem durch chinesische Investoren wie Tencent, Alibaba, Softbank aus Japan und so weiter. Mhm. Aber in der Mitte war immer so ein bisschen das Problem. Wir haben zwar jetzt seit den letzten 1-2 Jahren 50%, glaube ich, Increase in Series B und Series C gesehen, also es wird besser. Aber dann muss man im Hinterkopf behalten, dass es da manchmal schwierig sein kann. Und da sieht man dann auch irgendwie US-Investoren dazukommen oder andere Investoren, um dieses Loch sozusagen ein bisschen zu füllen. Aber es wird auf jeden Fall besser. Also man sieht da einen ganz drastischen Anstieg. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass Exits in Südostasien teilweise etwas länger dauern, was man sieht. Also es gibt zwar dann die IPOs, die besser werden, was man jetzt auch mit Grab zum Beispiel gesehen hat. Aber grundsätzlich ist natürlich der Markt noch etwas mehr developed, wo man dann oft größere Exits noch ein bisschen vergebens sucht oder zumindest zum gewissen Grad, das auch im Hinterkopf behalten. Also man kann vielleicht in den USA leichter einen Exit machen mit einer höheren Valuation, als man es vielleicht in Asien dann schaffen kann. Deswegen sieht man natürlich auch viele Unternehmen, die dann an die US-Börse gehen, anstatt irgendwie jetzt an die Singapur oder Shanghai Composite oder Hongkong oder sowas. Mhm. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wie gesagt, in der Regel findet man eine ganz ausgewogene Funding Landscape, auch für ganz, ganz große Ticket Sizes wird es besser. Nur halt Exits und Series B, Series C Funding Gap ist schon noch ein bisschen vorhanden und challenging. Deshalb wird im Hinterkopf behalten.
Da würde mich jetzt noch interessieren oder vielleicht wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, siehst du denn da Unterschiede in den Investmentstrategien zwischen VC, aber auch Corporate VCs in Southeast Asia im Vergleich zu Europa oder Amerika?
Ja, sieht man schon. Also ich sag mal, die Sektoren, auf die man sich fokussiert, unterscheiden sich schon auch teilweise. Also was in Asien jetzt wirklich an Fahrt gewinnt, ist so das ganze Consumer Tech, was man in den USA vielleicht schon etwas länger kennt, weil natürlich alle auf Facebook und so weiter sind, kommt hier jetzt erst in den letzten Jahren. Also man ist jetzt vor kurzem, aber da ist jetzt der Bruch und da muss man aufpassen. Also bis vor kurzem ist sozusagen alles, was in den USA passiert ist, ist es in Asien sozusagen gekopiert worden. Ja, dann hat man es halt genauso gemacht. Es war Uber und Grab das gleiche, Amazon und dann kam Alibaba und Shopee und Lazada. Aber ab jetzt sieht man jetzt wirklich die Innovation auch aus Asien kommen. Und deswegen unterscheiden sich jetzt teilweise auch schon die Sektoren, in die man investiert. Also in Asien ist es AdTech, HealthTech, Consumer und B2B gerade wirklich am Kommen. Und da wird viel, viel Geld rein investiert. Wohingegen man in Europe zum Beispiel auch noch Biotech hat und Fintech noch größer ist, aber auch HealthTech. Und vor allem Cybersecurity und Data ist ja in Deutschland auch nochmal ganz, ganz wichtig oder in Europa allgemein, was man jetzt in Asien noch nicht ganz so von den strategischen oder auch, weil es einfach noch nicht so viele Regulatorien gibt, wo man sich orientieren kann, weil es jetzt gerade im Kommen ist sozusagen und andere Länder außerhalb von Singapur das jetzt erst umsetzen müssen. Also da sieht man schon von den Industrien große Unterschiede. Dann auch die Ticket Sizes waren bis vor kurzem einfach noch kleiner, weil weniger Funding da ist, wenn man es auch schon mit USA vergleicht. Also da ist ein Seed-Ticket einfach größer, als es jetzt zum Beispiel in Indonesien ist. Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Aber man braucht vielleicht auch weniger Kapital, weil das Land noch günstiger ist als in den USA oder einfach noch günstiger ist zu wachsen. Aber ändert sich natürlich jetzt auch durch das Ganze hier. Und ich glaube, was wirklich der größte Unterschied ist, ist sozusagen der Investment Horizon. Ja, in den USA und auch teilweise Europa versucht man ja irgendwie kurzfristig auf 4, 5, 6 Jahre einen Exit zu schaffen als VC, was in Asien jetzt noch schwieriger ist. Also man schaut da schon ein bisschen länger über den Tellerrand und weiß auch, dass es länger dauern wird. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes in meiner Meinung nach. Aber wenn man vielleicht dann noch schafft, irgendwie ein bisschen sustainable zu wachsen und irgendwie gute Kunden und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden aufzubauen. Ich glaube noch, ein Punkt, den ich nennen wollen würde, ist das sogenannte Leapfrogging, was in Asien jetzt derzeit passiert. Ich meine, wenn man es mit Deutschland vergleicht, ja, man ist ja irgendwie von deinem Haustelefon mit Schnur über Ding zum Handy gegangen und die überspringen ja das Haustelefon sozusagen und auch den Fernseher. Also es gibt, es ist einfach kein Konzept mehr, dass man irgendwie einen Fernsehanschluss hat und so weiter, also von der Consumer Perspective jetzt. Also man investiert in ganz andere Sachen. Man überspringt sozusagen einfach ein paar Technologien, weil die Leute halt vor 5 Jahren noch gar kein Internet hatten und jetzt haben die das beste Internet sehr, sehr günstig und fast jeder hat ein Smartphone. Kauft natürlich niemand mehr einen Fernseher, sondern jeder streamt über Netflix oder irgendwelche Videoplattformen dann Content über sein Handy. Und da ist halt auch der Mindset ein ganz anderer, dass man nicht erwarten kann, dass man jetzt alles in Asien einfach wieder machen kann, sondern muss da schon schauen, ist überhaupt eine Technologie, die noch genutzt wird oder überhaupt Anschluss findet. Und ich glaube, das sind so die Main Unterschiede jetzt zwischen den Strategien.
Super spannend. Was für mich noch spannend wäre, glaube ich, bevor wir dann relativ bald auch zur Abschlussfrage kommen, wie ist es denn so mit Umgang mit singapurischen VCs, CVCs? Was kannst du da für Tipps mitgeben unseren Startups? Also Mentalität, du hast schon gesagt, okay, längerfristig wird da geplant, nicht nur 5-6 Jahre und dann Exit. Wie schaut es mit Bewertungen aus und auch die Bedürfnisse, Kontrolle auszuüben, größere Shares sich zu holen? Hast du da vielleicht noch 1-2 Tipps für uns, bevor wir zur Abschlussfrage kommen?
Ja, also ich würde sagen, dass von der Kontrolle ist es schon relativ ähnlich. Ich meine, was man natürlich schon sieht, ist vor allem, jetzt, wenn man ein, zwei Jahre zurücksieht, als das Ganze dann im Kommen war. Ich habe ja auch zum Beispiel 8 Monate in Kambodscha gelebt und habe da Fundraising für ein Startup gemacht. Wenn man da sich halt die Cap-Table von kleineren Unternehmen anschaut, die sind halt teilweise schon sehr messed up, ja, weil die Leute, da ist noch nicht so viel Education da und dann kommt halt ein Angel rein ganz am Anfang, der sich irgendwie 10% nimmt oder so, wo du denkst so, wow. Und das ist halt schon, aber das wissen die halt nicht besser oder haben sie nicht besser gewusst zu dem Zeitpunkt. Ja, deswegen sieht man halt schon, wenn es dann so ältere Startups sind, die meistens irgendwie gebootstrapped waren, wo es noch nicht so viel Venture Capital Funding gegeben hat, vor allem vielleicht nicht unbedingt in Singapur, aber jetzt zum Beispiel auch in anderen Ländern, da ist natürlich schon, gab es dann viel so Unstimmigkeiten. Also da nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie ein leichtes Spiel hat. Das hat sich auch stark geändert. Ja, es sind wirklich viele schlaue Leute im Venture Capital, die und auch viele ausländische Unternehmen, ja, die versuchen ihre Strategie einfach auch in Asien durchzusetzen. Also dass man irgendwie 15-25% bekommt als Lead-Investor, ist auch keine Seltenheit in Asien. Genau, und bezüglich Kontrolle, ich glaube, das ist eigentlich meiner Meinung nach relativ human, wie ich es empfunden habe, also auch von unserer Perspektive. Was ich finde, und das ist wirklich schön zu sehen, dass es vor allem immer mehr Richtung Founder-Friendly geht. Also zum Beispiel auch Jungle Ventures zum Beispiel anschaut, das ist ein sehr großer Independent-VC-Fund in Singapur, der kann ich sehr empfehlen, der macht sehr, sehr selektive Investments, also vielleicht nur 3, 4, 5, 6, 7, 8 pro Jahr, aber arbeitet mit den Gründern sehr eng zusammen, unterstützt sie bei weiteren Fundraising-Prozessen, bei Custom Acquisitions. Und letztens vor kurzem habe ich auch eine Story gehört von jemandem aus Singapur, der in Singapur gegründet hat und da hat wirklich die Partnerin vom VC teilweise aufs Kind von der Gründerin aufgepasst, dass sie ihrer Arbeit nachgehen konnte. Also man sieht schon so eine mehr personalisierte Landscape, wo man wirklich eine gute Beziehung zum Investoren aufbaut. Und das ist schön zu sehen. Klar ist es jetzt nicht überall so, aber ich glaube, auf das wird es langfristig auch hinauslaufen, dass wenn man in gute Startups investieren will, muss man dem Startup mehr geben als nur Capital. Und das haben die auch in Asien ganz klar verstanden. Und ich finde, das kann man auch als österreichisches oder deutsches Unternehmen genauso verlangen. Dass man sagt, ja, ich will ein Netzwerk, also ich will wirklich eine Beziehung aufbauen. Ich suche mir meine Investoren genau aus, wenn ich die Möglichkeit natürlich auch habe. Aber meiner Meinung nach, wenn man gute Sustainable Businesses baut, kommt das Capital schon irgendwann, weil die Leute nicht investieren wollen. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen auch aus dem Mindset rausgehen, dass Asien noch ein Developed Country ist und ich mir viel erlauben kann. Hat sich auch geändert. Ja, das sind Top-VCs hier, die wissen ganz genau, was sie machen. Und da hat man das gleiche Spiel, wie wenn man jetzt in den USA investiert, von der Mentalität und von der Ownership-Perspektive her. Nur es gab halt damals, bevor das alles so developed war, schon ein paar Fälle, die interessant waren. Aber wie gesagt, es wird alles auch sehr, ja, modern und sophisticated und so weiter.
Absolut, das kann ich auch nur unterstreichen, dass ein Investor oder eine Investorin nicht nur mehr Capital bedeutet, sondern dass da auch viel mehr dahinter steckt. Also gerade, was du gesagt hast, die Zusammenarbeit, das Netzwerk und ja, dass man in Singapur auch durchaus immer einen Schritt vorausdenken muss oder sollte, weil hier natürlich auch Dinge übersprungen werden, wie du das schön mit deinem Beispiel mit dem Telefon gebracht hast. Tobias, wir haben von dir sehr, sehr viele wichtige Tipps schon bekommen, aber auch dir möchten wir unsere Abschlussfrage stellen. Was ist denn dein persönlicher Erfolgstipp für österreichische bzw. europäische Unternehmen, die nach Singapur expandieren möchten?
Ja, eine gute Frage. Also man war auch ziemlich gemacht, man muss natürlich schon einige Zeit investieren in diesen Markt und versuchen, das wirklich das Ökosystem zu verstehen. Man merkt zwar von zum Beispiel der Consumer Behavior sehr viele Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel eine 14- oder 15-Jährige in Bangkok hat ähnliche Bedürfnisse wie eine 14- oder 50-Jährige in Jakarta oder Singapur. Aber man hat doch ein sehr, sehr heterogenes Bild. Ja, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Indonesia ist zum Beispiel sehr, sehr verzweigt für Logistik mit verschiedenen Inseln. Also es ist kein einfacher Markt. Und deswegen muss man schon Zeit aufwenden, um wirklich dieses Ökosystem zu verstehen, was macht am meisten Sinn für mich. Und das ist sowohl für Investoren, aber auch als nur fürs Businessmodell, ob es überhaupt Sinn macht, für mich nach Asien zu expandieren oder vielleicht doch nicht besser Indien oder China oder vielleicht doch nicht besser USA oder East Europe oder so. Also da muss man sich schon ganz klar verstehen. Mhm. Und das muss auch ganz klar rüberkommen, wenn man dann mit Investoren in Asien spricht. Warum muss ich jetzt in deutsches oder österreichisches Unternehmen investieren, wenn ich in ähnliches Unternehmen in vielleicht Malaysia investieren könnte? Warum, was ist der Unterschied und was ist so dein wirkliche Secret Sauce, dein USP, das du vielleicht besser machst oder schneller machst oder was auch immer? Und ich glaube, wenn man auch nach Singapur denkt, dann, das ist mein vorletzter Tipp, dann wirklich überlegen, Singapur ist eher so ein Markt, den man als Prototyp nehmen kann. Ja, es hat ein sehr hohes GDP per Capita. Die Leute sind sehr gebildet in der Regel und sind sehr tech-savvy. Also man kann Service oder Produkt sehr gut testen in Singapur und dann halt in die großen Städte umliegend ausrollen, weil die ähnlich gebaut sind. Man muss dann schon verstehen, dass zum Beispiel das Hinterland oder die Provinces ganz anders aussehen. Also wenn man über Indonesien spricht, dann ist es Jakarta, wenn man über Thailand spricht, ist es Bangkok. Wenn man über Kambodscha spricht, ist es Phnom Penh. Es ist nicht ganz Kambodscha. Also wenn man nach Kambodscha rausgeht, die Leute leben teilweise noch ganz anders, als man jetzt es in Singapur kennt. Also man darf da nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss man sich das genau aussuchen, ob es jetzt Sinn macht, wirklich dann ein Land zu targeten und versucht, das aufs ganze Land auszurollen, oder ob man wirklich in die großen Städte geht und sagt, das reicht mir. Also da einfach dieser Mindset. Und ich glaube, noch wichtig, was man vielleicht bei uns noch nicht so kennt, aber in Singapur gibt es zum Beispiel eine Studie von der NUS, also der National University of Singapore, dass 3,5% aller Erwachsenen in Startups investiert haben. Also dieses Angel-Netzwerk in Singapur ist unglaublich groß. Ja? Da gibt es auch größere Gruppen, wie zum Beispiel Bansea.
Genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Das ist das Southeast Asia, das älteste Business-Angel-Netzwerk, richtig?
Genau. Das sind 150, ich glaube, Members hatte. Die haben über 400 Unternehmen investiert und ich glaube mehr als 15.000 Founders supported. Da geht auch die Ticketsize teilweise bis 1 Million Sing-Dollar. Also das ist nicht so was irgendwie 50.000 hat, sondern die kann man wirklich als Investoren heranziehen. Und ich glaube, das muss man schon auch sehen, dass die vor allem auch weil es sind meistens Industry Experts, ja, die haben in irgendeiner Industrie gearbeitet und dann ein bisschen Geld gemacht und wollen halt jetzt in dem VC-Markt mitspielen. Dass man die auch vor allem für eine, ich sag mal, Strategieüberlegung mit an Bord holt, was auch sehr wichtig sein kann. Vielleicht auch als Advisor, ja, equity-based oder mit einem Salary, wie auch immer, dass man sich eben solche Leute aus dem Angel- oder Business-Netzwerk aus Singapur an Bord holt, um die ganze Strategie zu festigen. Das wären glaube ich, so meine 4 Tipps, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, wenn er nach Singapur gehen will. Und ja, sehe das nicht als einfachen Markt an. Die Leute warten nicht auf euch in Asien, da ist genug Competition. Aber wenn man sich wirklich genau überlegt, wie man da rangeht, hat man gute Chancen, meiner Meinung nach. Und kommt auch gut an interessante Leute und an Geld heran, um das Ganze dann zu verwirklichen.
Ausgezeichnet. Ich glaube, Fabian, uns bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als dir zu danken, Tobias. Danke dir für deine Insights und alles Gute und schönen Nachmittag nach Singapur.
Dankeschön, vielen Dank und viel Erfolg.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.